Sustainability to go.
Was ist Greenwashing? Nicht nur sauber, sondern rein. Weißer als weiß. Nichts ist unmöglich. Jeder von uns kennt Werbung, ihre Sprüche und ihre Übertreibungen. Auch mit Nachhaltigkeit werben heute immer mehr Firmen. Wie man echten Einsatz von Greenwashing unterscheiden kann, erklärt uns unser heutiger Gast, Professor Dr. Wolfgang Merkle. Die Werbung verspricht uns immer mehr einzigartige, super Sonder-Spezialangebote. Inzwischen sind die einfachen und natürlichen Dinge das ganz Besondere. Für Verbraucherinnen und Verbraucher zählen Umweltfreundlichkeit und faire Produktionsbedingungen zunehmend zu den Faktoren, die ihre Kaufentscheidung wesentlich beeinflussen. Daher setzen Unternehmen in ihrer Werbung vermehrt auf diese Attribute, um ihre Produkte oder deren Produktionsbedingungen zu beschreiben. Nachhaltig, klimafreundlich, fair, handgemacht und viele mehr. Aber stimmt das auch immer? Immer häufiger müssen wir erkennen, dass Nachhaltigkeit in der Glaubwürdigkeitsfalle steckt, weil Nachhaltigkeit in Unternehmen selten nachhaltig gedacht und umgesetzt wird. Ob der Skandal um fair produzierte Masken von Do-it-yourself-Influencer und Unternehmer Finn Kliman oder der Verkauf des Gewürz-Startups Ankerkraut an Nestlé. Für Unternehmen ist Nachhaltigkeit häufig leider nur ein kurzfristiger, absatzfördernder Marketingtrick statt ein langfristiger, strategischer Unternehmenszweck. So beschreibt es Wolfgang Merkle, Professor für Marketing und Management an der University of Europe for Applied Sciences in Hamburg und Präsident des Marketing Club Hamburg. Dabei suggerieren Unternehmen und ihre Produktwerbung den Verbrauchern häufig etwas ganz anderes. Man kann mit dem eigenen Griff ins Supermarktregal oder dem Einkauf im Onlineshop etwas Gutes tun und die Welt, mindestens jedoch den Regenwald, die Orang-Utans und das Klima retten. Wie unterscheiden wir also Greenwashing vom echten Willen zur Nachhaltigkeit? Und wie können wir Verbraucher schwarze Schafe identifizieren? Antworten darauf hat unser heutiger Gast Wolfgang Merkle, der vor seiner heutigen Lehrtätigkeit unter anderem als Chief Marketing Officer, Geschäftsführer und Direktor bei Tchibo, Galeria Kaufhof, Zara, Massimo Dutti und Otto gearbeitet hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability to Go. Mein Name ist Elmar Lenzen und mein heutiger Gast Wolfgang Merkle ist aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Herr Merkle.
Hallo Herr Lenzen, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Herr Merkle, ich bin heute Morgen in der Vorbereitung zu unserem Gespräch mit dem Hund spazieren gegangen und habe mir ganz aufmerksam die Straßenwerbung angeguckt. Da habe ich ganz viele Werbung gesehen, da stand überall drauf Sustainability, nachhaltig, grün, fair. Vor dem Hintergrund habe ich mich gefragt, ja, vielleicht kommt unser Gespräch schon glatt zu spät. Die sind alle schon bekehrt, in Ordnung, alle Unternehmen machen schon alles richtig. Wie sehen Sie und erleben Sie die Außenwerbung oder überhaupt die Werbung?
Ja, ich bin da etwas kritischer. Also in der Tat wird im Moment ganz, ganz viel mit Nachhaltigkeit geworben, argumentiert und auch Argumente werden mit eingefasst. Aber man darf immer nicht vergessen, Werbung, Marketing ist ja auch etwas, was immer versucht, aktuelle Themen und relevante Themen aufzunehmen. Und die große Gefahr, gerade beim Thema Nachhaltigkeit, ist dieses große Thema Greenwashing, dass man also etwas tut oder etwas ausdrückt, nur weil es fast opportunistisch in die Zeit reinpasst, aber ohne dass man auch wirklich glaubwürdig, nachhaltig danach auch handelt. Und das ist die große Gefahr. Deswegen bin ich bei solchen Kommunikationsthemen immer sehr kritisch.
Stichwort Greenwashing, da hat ja jetzt jüngst auch die EU-Kommission eine Änderung der Richtlinien über unlautere Geschäftspraktiken, so ziehe ich das mal, vorgeschlagen oder angeregt. Bedeuten jetzt diese Pläne der EU-Kommission denn eigentlich dann das Aus für so grüne Werbeclaims?
Ich fände das schade, wenn das das Aus wäre, weil ich glaube nach wie vor für uns Konsumenten oder beziehungsweise auch für die nachwachsenden Konsumgenerationen wird es gerade wichtig sein zu erkennen und zu unterscheiden, welches Unternehmen macht was wirklich ganz konkret? Weil ich denke, in einer Zeit eines immer weiter größer werdenden Wettbewerbs möchten gerade die nachwachsende Konsumgeneration Z, heißt sie ja so schön, genau wissen, wofür ein Unternehmen steht. Weil wenn ich schon so viel Auswahl habe, möchte ich mich zumindest quasi dann also bei dem Unternehmen bedienen oder dort einkaufen, wo ich mit einem wirklich guten Gewissen auch einkaufen kann. Und deswegen fände ich es schade, wenn erstens überhaupt die Kommunikation solcher Themen verboten werden würde. Zum Zweiten fände ich es aber auch wirklich nicht richtig, weil ich finde, wenn ein Unternehmen wohltuend sich anders verhält als andere, dann sollte das auch genau möglich sein zu kommunizieren.
Dann lassen Sie uns mal versuchen, zunächst eine Definition zu schaffen. Was zeichnet denn für Sie ein glaubhaftiges und langfristig nachhaltiges Unternehmen aus?
Das ist für mich ein Unternehmen. Also das Ganze läuft ja auch heute. Es gibt ja ganz viele Begriffe. Purpose Marketing, das Thema Green Marketing, das Thema Responsible Marketing. Da tummelt sich ja eine Vielzahl von Begriffen oder negativ ausgedrückt von Buzzwords. Aber das unterstreicht ja zunehmend also auch die Bedeutung dieses Themas. Was drückt wirklich Gutes oder echte Nachhaltigkeit aus, wenn das tatsächlich durchdekliniert wird und gelebt wird? Nicht in irgendwelchen Sonntagsreden oder in irgendwelchen schönen PR-Ankündigungen, sondern wenn das wirklich auch durchgängig gelebt wird, über die gesamte Produktpalette, über den gesamten Wertschöpfungszyklus, über den gesamten Bedienprozess des Unternehmens. Und das ist natürlich etwas, wo wir, wenn wir nach Beispielen suchen, wo wir heute sehr viel mehr Firmen finden, wo die Unternehmensgründer mit ihren persönlichen Überzeugungen noch mit dabei sind. Also wir finden solche Unternehmen durchaus, aber ganz häufig auch in Nischen. Aber je besser diese Unternehmen das also auch kommunizieren und auch wirklich leben, umso besser ist es. Und deswegen, Nachhaltigkeit hat ganz viel mit Authentizität zu tun, hat ganz viel mit Ganzheitlichkeit zu tun, hat ganz viel zu tun, inwieweit es auch wirklich tatsächlich gelebt wird und nicht nur unbedingt kommuniziert wird. Und das ist der Unterschied zwischen Greenwashing oder alter Öffentlichkeitsarbeit. Tue Gutes und rede drüber, aber wenn da nur drüber geredet wird, aber es wird nicht danach gehandelt, dann ist es gefährlich. Und das ist halt etwas, was Unternehmen in ihrem eigenen Interesse vermeiden sollten, weil ja, wir in unserer Gesellschaft, wir sind ja aufgeklärter als in der Vergangenheit und das wird sehr, sehr schnell aufgedeckt, entweder durch Konsumenten selbst oder durch eine immer kritisch werdendere Öffentlichkeit. Und das sollten sich Unternehmen bewusst sein, dass die Öffentlichkeit ja wirklich nachhakt.
Ist das ja ein Plädoyer für mehr Transparenz, für mehr Ehrlichkeit und Offenheit? Dazu hätte ich jetzt aber vielleicht erstmal zwei Fragen. Die erste Frage ist, zur Ehrlichkeit gehört ja auch dazu, Schwächen aufzuzeigen, auch zu sagen, das läuft noch nicht bei uns so gut, da müssen wir besser werden. Heutzutage ist es aber häufig so, dass Sie, wenn Sie Schwäche zeigen, da auch ganz schnell in der öffentlichen Wahrnehmung zerrissen werden können. Wie geht man diesen dünnen Pfad zwischen ehrlich sein und sich nicht angreifbar machen?
Also Sie haben recht, das ist ein echter Balanceakt, den Unternehmen dazu zu betreiben haben, weil in der Tat, es gibt ja also auch in der heutigen Welt des Web 2.0, des Reaktionswebs und das sind so diese gefürchteten Themen, die wir als Unternehmen haben, dass dann ein Shitstorm aufzieht und den man so schnell gar nicht mehr anfangen kann, wenn tatsächlich bestimmte Themen auch da sind, die dann also auch aufgeblasen werden, auch wenn das Kernproblem gar nicht so groß zu sein scheint. Und das ist das Negative. Aber ich glaube, das Thema Ehrlichkeit, Authentizität, das ist ein ganz großer, wichtiger Erfolgsfaktor. Es gibt ja auch so eine aufkommende Diskussion um den Erfolgsfaktor Vertrauen. Und den kriege ich nur dann hin als Unternehmen, wenn ich auch wirklich sehr offen und ehrlich sage. Also erstens, was läuft oder was sind meine Ziele? Zweitens, was läuft gut und was läuft nicht gut? Aber drittens, dass man auch wirklich dann auch wirklich sagt, also der Weg ist das Ziel. Ich glaube, diese Aussage, der Weg ist das Ziel, habe ich persönlich in meiner eigenen beruflichen Karriere mal in einem großen Hamburger Privatunternehmen kennengelernt. Ein Manager, der wirklich für das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich steht. Und da muss ich sagen, das hat mich immer sehr bewundert. Aber ich glaube, das ist mehr denn je ein ganz wichtiges Thema. Der Weg ist das Ziel. Und Schritt für Schritt kommen wir voran. Also hier sind wir schon gut, aber hier haben wir noch viel zu tun. Und ich glaube, nur so kann man glaubwürdig diese Balance auch hinbekommen.
Es ist meine zweite Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben, Ehrlichkeit und Vertrauen. Wenn ich das manchmal auch Gespräche mit Menschen führe, habe ich häufig den Eindruck, dass Marken, die unbekannter sind, das leichter haben, weil sie sozusagen noch nicht so einen Rucksack an Erfahrungen und auch an Bewertungen mit sich bringen. Das ist vielleicht auch der Zauber, der dem Neuen innewohnt, wie Hermann Hesse das mal genannt hat, während alteingesessene Unternehmen, das da viel schwieriger ist und die viel häufiger dann auch mit dem Vorwurf, ach, das ist Greenwashing, konfrontiert werden, obwohl das dann vielleicht gar nicht so sein mag. Wie erleben Sie das?
Ich muss Ihnen da wirklich zustimmen. Tatsächlich haben junge Unternehmen, die unbelastet sind von irgendeiner Vergangenheit in der Öffentlichkeit, die haben es da etwas leichter, auch wahrgenommen zu werden. Noch zusätzlich auch ergänzt, das ist ja auch so ein gesellschaftlicher Zug, den wir im Marketing auch erleben, dass alles das, was neu ist, erscheint für uns Konsumenten häufig spannender und interessanter als irgendetwas, was schon ziemlich lang bekannt ist und wo, das ist ja auch so ein Stückchen weit so ein Generationenphänomen, man möchte sich ja durchaus auch unterscheiden, was die Generation vor einem gemacht hat. Ne? Also erinnert sich jeder von uns aus dem persönlichen Familienleben, als wir dann auch erwachsen geworden sind, wir wollten Themen erstmal anders machen als unsere Eltern und das ist natürlich in der Konsumgeneration nicht unähnlich. Also ich habe gerade eine Diskussion in einem anderen Zusammenhang mit einem Hamburger Brillenunternehmen und ja, in der Tat, die diskutieren sehr intensiv, wie sie sich durchsetzen können gegen die jungen, neuen digitalen Unternehmen aus dem digitalen Umfeld. Und das ist natürlich immer etwas, wo man in den Konsumgenerationen erstmal gedanklich so eine Schicht Staub von der Marke runternehmen muss. Und deswegen auf Ihre Frage zurückkommt, ja, ich stimme wirklich auch genauso zu, dass die Nischenunternehmen es in dem Bereich leichter haben, ja, nochmal auch mit der Begründung, weil die ein Stückchen weit auch unbelastet sind mit von einer Vergangenheit und ja, die sind jetzt gestartet, das kann ja nur zeitgemäß sein.
Ist denn Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht heute dann überhaupt noch so ein Abgrenzungsmerkmal? Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, heute weiß ich das gar nicht mehr. Oder ist das so ein Must-Have-Kriterium? Und welche Rolle spielt dann Nachhaltigkeit dann heute noch als Profilierungs- und Positionierungsstrategie?
Also würde ich ganz gern in zwei Richtungen antworten. Erstens, Nachhaltigkeit ist heute eigentlich eher von einem Nice-to-Have zu einem Must-Have geworden. Es ist eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, wenn man so diese Sensibilität sich anschaut, die wir in der Gesellschaft haben, über das gesamte Thema Umwelt und Luftverschmutzung, sofern das Thema Wasserverschwendung, das Thema Mikroplastik. Heute sehen wir, das Thema Fast Fashion ist ja fast ein Schimpfwort geworden. Es war früher ein Lifestyle-Element und so weiter. Also die Sensibilität ist in der Gesamtgesellschaft wirklich gewachsen Richtung Klimakrise und aller Themen, die damit zu tun haben. Der Erdüberlastungstag in diesem Jahr war so früh wie noch nie zuvor, der war im Mai. Es ist wirklich, hat sich entwickelt von einem Nice-to-Have zu einem Must-Have. Von daher ist Ihre Frage berechtigt, ist das noch ein Differenzierungsfaktor oder nicht? Ich würde diese Frage gerne in eine andere Richtung lenken, das wäre mein zweiter Aspekt gewesen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Nachhaltigkeit heute weniger ein Differenzierungsfaktor als ein Hygienefaktor ist. Ich glaube, quasi aus Sicht der Konsumenten hat ein Unternehmen nur dann eine echte Existenzberechtigung, wenn es ganz selbstverständlich all die Themen, und ich meine unter der Vokabel Corporate Social Responsibility wissen wir ja, dass diese Themen nicht unbedingt neu sind, die werden ja locker schon seit 20 Jahren diskutiert, aber sie haben eine größere Bedeutung denn je. Vor dem Hintergrund, wie dramatisch sich unsere Umweltthemen auch entwickeln. Und zum Zweiten, ja, dass der Konsument heute eine ganz andere Sensibilität und ja, Dringlichkeit in diesen Themen sieht, auch als vor 10, 15 Jahren.
Jetzt sprachen Sie davon, dass es auch Unternehmen gibt, die das vielleicht als Greenwashing betreiben und andere, die es ernst nehmen. Wie kann ich denn als Verbraucherin oder Verbraucher so schwarze Schafe erkennen? Gibt es da so ein paar Tipps, die Sie geben können?
Das ist nicht leicht zu beantworten, weil am Ende ist das ja ein Thema, wir als Konsumenten machen es uns ja leicht, weil am Ende bei allen Gütern, die wir täglich kaufen, das sind ja diese Entscheidungsprozesse, die dort ablaufen, die sind dort, die vollziehen sich ja teilweise in Millisekunden mit dabei. Und eigentlich kann ich das nur ganz genau erkennen, wenn ich mich etwas intensiver mit einem Unternehmen beschäftigt habe. Das werde ich nur nicht beim Kauf eines Schokoriegels, beim Kauf eines neuen T-Shirts oder ähnliches im Detail immer so tun. Und deswegen muss ich schon auch so ein Stückchen weit auch drauf achten als Unternehmer wiederum, dass meine Gesamtkommunikation genau in diese Richtung geht. Und meine Überzeugung ist, dass Nachhaltigkeit ist heute ein Hygienefaktor. Und dass von vornherein alle Prozesse so dermaßen auf dieses Thema ausgerichtet sind, dass auch nicht im Ansatz irgendwo ein Zweifel irgendwo hochkommen könnte, dass ich dort nicht richtig unterwegs bin. Und wir wissen von spezialisierten Firmen, was ich Armed Angels ist ein schönes Thema. Das ist ein Modehersteller oder Allbirds so als Schuhhersteller oder Xeno als Hersteller von Kosmetika und Pflegeprodukten. Die sind von vornherein wirklich so spitz zugerichtet zu fahren. Aber wir wissen, dass von den ganz, ganz Großen, die haben immer Sortimente, wo ich wirklich hinterfragen kann, ist es richtig, dass die in Fernost hergestellt werden, lange Logistikwege hinter sich haben und ähnliches. Das ist natürlich mehr zu diskutieren. Und deswegen ist diese Frage, wie schnell kann ich das erkennen? Das ist, da bin ich auch als Konsument so ein bisschen abhängig von der Expertise anderer, die etwas besser informiert sind als ich in dem Bereich oder von der Berichterstattung, die ich sonst über das Unternehmen auch wahrnehme und lese. Ich muss mir aber bewusst sein, als Unternehmen, dass Konsumenten da sich nicht ganz so viel Zeit nehmen können immer, wenn es dann quasi in der schnellen Entscheidung abends im Supermarkt geht, wenn ich dann also einkaufe und meinen Warenkorb befülle.
Jetzt ist das ja eigentlich ein Plädoyer auch an Unternehmen, an Marketingabteilungen auch achtsam, denke ich, mit der Sprache umzugehen, dass man auch, wie gesagt, diese Aspekte der Nachhaltigkeit mit einbezieht. Manchmal ist aber Marketing ja auch durchaus, und das ist ja auch gut so, fast schon karikierend zu übertragen neigt, nicht? Also wenn es weißer als weiß ist. So eine Art von Überzeichnung ist ja auch durchaus, hat der Gesetzgeber ja auch gesagt, das ist in Ordnung, weil die Verbraucher und der Verbraucher erkennt da schon, dass das irgendwie überzogen ist. Passt das dann zusammen, dass Sie einerseits natürlich auch, wenn Sie Werbung machen, einfach auch tatsächlich ein bisschen auch, auf die Trommel hauen müssen, auf der anderen Seite das Thema vielleicht auch Sensibilität verlangt?
Also ich würde da ganz gerne in zweierlei Richtungen drauf antworten. Also erstens, in vielen Unternehmen ist Marketing ja nichts anderes als die verlängerte Kommunikationsabteilung, Früher würden wir sagen, die Reklameabteilung. Und das ist etwas, ich glaube, in der heutigen Bewusstseinswerdung der Öffentlichkeit muss das Thema Marketing ganzheitlicher agieren und insbesondere auch eine Aufgabe nach innen wahrnehmen. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, also mit dem Thema Nachhaltigkeit ist im Marketing das Bewusstsein gestiegen. Damit ist eine ganze Reihe von begrifflichen Konstrukten entstanden, unter anderem auch das Konstrukt des Responsible Marketing, was nochmal einen sehr klaren auch Appell hat, dass jemand, der sich im Unternehmen hauptsächlich mit dem Kunden beschäftigt, man kann auch sagen, das ist jemand, der sich als Anwalt des Kunden auffassen sollte, dass der natürlich durchaus auch nach innen wirkt, um dann quasi also alle Mitkollegen und alle Mitbereiche, ob das im Vertrieb ist, in der Produktion, in der Logistik, um zu sensibilisieren für diese wichtige Aufgabe. Zu Ihrer Frage zu kommen, um die zu beantworten, darf Werbung noch überzeichnen? Ich glaube, Kommunikation muss sich ein Stückchen weit verändern. Wir haben vor 10 Minuten schon mal ganz kurz gesprochen über das Thema Authentizität und Ehrlichkeit und dieses karikierende Überzeichnen. Ich glaube, das ist auch etwas, was in der gesellschaftlichen Wahrnehmung immer kritischer gesehen wird als noch in der Vergangenheit. Ja, wenn Sie eben gerade so einen Waschpulver-Slogan "Wäscht weißer als weiß" angesprochen haben oder der große Duft der weiten Welt, da wir erinnern uns aus der Vergangenheit über solche Slogans, das war ein Stückchen weit auch der damalige Zeitgeist. Ich glaube aber trotz allem, auch wenn ich jetzt die Vokabel Zeitgeist ungern nutze in dem Bereich, aber die Ehrlichkeit der Kommunikation oder die Marketingkommunikation muss sich ändern in Richtung Ehrlichkeit und Authentizität. Und deswegen diese ganzen Übertreibungen, die werden ja auch wirklich unter einem ethischen Gesichtspunkt auch ein Stückchen weit kritisch gesehen, auch von der Vielzahl von nicht zu Unrecht von Meinungsbildnern oder kritischen Reportagen oder ähnliches. Da laufen ja regelmäßig dann auch so Dokumentationen auf öffentlich-rechtlichen Programmen dann auch, die Tricks des Marketing oder wie fies ist das denn, dass eine Gangführung immer dann quasi gegen den Uhrzeigersinn geht, wie fies ist das denn, dass die Regale in einer bestimmten Reihenfolge bestückt werden, also ich finde das persönlich gar nicht fies, sondern das ist ein Stückchen weit auch ein Erfolgsmuster oder ein Muster, wie kann ich Kunden gut bedienen, letztendlich nach ihren Präferenzen heraus. Trotzdem, es wird kritisch gesehen und allein deswegen dieses kritische Sehen, das würde ich ganz gerne aufgreifen, um zu sagen, die Werbekommunikation, die wird sich verändern. Also deswegen, ich habe eben persiflierend gesagt, Reklame, wahrscheinlich diese Reklame, die hat ja, also der Begriff hat ja auch so eine gewisse Konnotation. Ich glaube auch, dass der Begriff Werbung mittlerweile eine Konnotation hat. Und deswegen umso mehr, wir werden zu einer anderen Form der Kommunikation als Unternehmen kommen müssen.
Aber ich mir manchmal denke, wenn man wissen will, wie die Menschen in gewissen Zeiten gelebt haben, wie sie empfunden haben, manchmal hilfreicher, die Werbung dieser Zeit zu sehen, als kluge Bücher darüber zu lesen, weil das ist schon immer auch ein Spiegel der Zeit. Habe ich auch ein ganz spannendes Zitat gefunden von dem US-Verleger William Feather, und ich zitiere hier mal: Hinter der Werbung steht vielfach die Überlegung, dass jeder Mensch eigentlich zwei Persönlichkeiten in sich vereint. Eine, die er ist, und eine, die er sein will. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir tatsächlich ja häufig nicht nur über Konsum, aber auch über andere Sachen ein Stück weit ja auch unser Selbstbild und unsere Identität kaufen und auch bestätigt sehen. Da würde ich gerne drauf eingehen, weil manchmal denke ich mir oder frage ich mich, ob uns dann nicht Nachhaltigkeit und nachhaltiger Konsum da auch ein Stück weit einen Spiegel vorhält. Weil wenn ich mir die Verkaufszahlen angucke, so sind wir ja, sagen wir, wir wären viel nachhaltiger, als wir letztendlich an der Ladenkasse sind. Und das ist ja dann auch ein Dilemma, was Unternehmen haben. Sie haben vorhin gesagt, es geht um Authentizität, um Ehrlichkeit, aber es geht am Ende des Tages auch um die Zahlen an der Kasse.
Ja, Sie sprechen jetzt gerade mehrere Faktoren an. Also erstens kann ich nur bestätigen, Werbung ist immer ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Werte, die gerade vorherrschen. Weil ansonsten wäre Werbung nicht erfolgreich. Was jetzt gerade aktuell ist, darauf steige ich letztlich ein, unabhängig davon, dass Werbung auch immer etwas war, immer so ein Stückchen weit der gesellschaftspolitischen Entwicklung, ein Stückchen weit voraus. Also man sagt ja nach, dass beispielsweise ein Elektronikkonzern aus Ingolstadt irgendwo mal so unsere Preissensibilität dann quasi auch weiterentwickelt hat und ähnliches. Also das ist immer so ein kleines Spiegelbild. Der Unterschied zwischen sein und wirklich dann auch wirklich sein wollen, das ist ja auch so ein Thema, dass die Werbung immer so ein Stückchen weit voraus war. Ja, ich glaube, Werbung hat in dem Fall sogar auch ein Stückchen weit eine edukative Aufgabe, und zwar die Aufgabe zu sensibilisieren für die Bedeutung dieser ganzen Umwelt. Und von daher finde ich das schon ganz, ganz gut und ganz wichtig, dass Werbung auch so diese Themen auch entsprechend aufgreift. Aber weniger, um irgendwas vorzugeben, als mehr, um dann also auch diese Sensibilität, also ein Stückchen mal auch herauszukitzeln und oder so anzusprechen, um dann zu sagen, Achtung, hier mit diesem Thema oder mit diesem Konsummuster kannst du auch durchaus mit gutem Gewissen konsumieren. Also das ist so ein Stückchen weit diese Thematik, die ich dazu ganz gern beilegen wollte.
Ja, diese Kluft zwischen, wie wir Unternehmen damit umgehen, weil letztendlich an der Ladenkasse häufig dann auch die Sachen besser funktionieren, die nicht nachhaltig sind.
Das ist ja auch ein Phänomen in unserer Gesellschaft, und ich glaube sogar in dem aktuellen gesellschaftspolitischen und Geschehen und gerade jetzt auch in der Gesamtwelt mit Kriegsentwicklung und so weiter, ist das Thema ja, wie viel Geld kann ich als Konsument und möchte ich ausgeben für bestimmte Themen? Das ist ja durchaus auch, wir sagen immer, das ist so eine Scherenwirkung, die sich auftut. Auf der einen Seite medial wird ja das Thema Nachhaltigkeit groß gehypt als ganz wichtiges Thema und auch ganz viele, wenn wir in der Marktforschung antworten sollen als Konsumenten, da sagen wir natürlich ja mit großem Kopfnicken, das ist mir wichtig, aber wenn ich in der Ladenkasse stehe, bin ich auf einmal dann ziemlich kleinlaut, weil ich am Ende, sag ich mal, diesen Mehrwert nicht immer honoriere. Und das ist so ein Thema, was das ist eine echte Kluft, das ist ein echter Widerspruch. Aber auch da sage ich in der gesellschaftspolitischen Entwicklung, dass da am Ende an der Kasse dann doch etwas anders aussieht. Und ich kann nur sagen, ich als Unternehmen darf mich davon nicht abbringen lassen. Das ist auch ein Teil der Authentizität, die Sie gerade angesprochen haben. Der Weg ist das Ziel. Und nur wenn ich dann dort investiere oder dort, wenn ich das ein Stückchen weit als meine Aufgabe sehe und als meine Überzeugung, da darf ich nicht sofort wieder umfallen, dann werde ich das auch wirklich glaubwürdig auf Dauer betreiben können und als Managementmodell, als Management selbstverständlich auch wirklich leben können.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da würde ich gerne nochmal nachhaken, vielleicht auch mit dem Blick auf eine jüngere Generation, die ja jetzt zunehmend auch ins Rampenlicht tritt, die Millennials und die Generation Z. Wie weit werden die eigentlich auch das Marketing und das Kaufverhalten verändern? Haben die das wirklich schon so verinnerlicht?
Deswegen schauen wir uns sehr gerne Marktforschungsthemen an, weil ich als Unternehmer treffe ja heute Entscheidungen, die ja in der Zukunft erst wirksam werden. Und ich weiß relativ genau, wir betrachten ja Konsumgenerationen heute ja mit diesem berühmten Generation-Begriffen und jetzt die berühmte Generation Z, die ist anspruchsvoller denn je, die ist ja eigentlich im Gegenteil dann auch illoyaler denn je, die dankt uns nicht unbedingt das, was wir alles entsprechend tun oder reagiert da nicht ganz so euphorisch, wie wir das ganz gerne im Zwischenmenschlichen da unter uns quasi als Menschen gerne hätten. Und das ist aber am Ende ist die berühmte Generation Z, das ist die nachwachsende Konsumgeneration, die aber in 15 Jahren so ein Drittel der Konsumenten ausmachen wird. Deswegen tue ich gut daran, als Unternehmer und als Manager mich auf diese Konsumgeneration einzustellen. Und das ist so, ich weiß, dass dieser Konsument schon jetzt am Ende so diesen Trends, Secondhand, Verzicht auf Plastik, ganz bewusste Auswahl von Fleisch, wie ist Fleisch entsprechend dort, insofern das ist die Konzentration auf Einwegprodukte, dann quasi auch diese Einstellung gegen klimaschädliche Lebensmittelverschwendung und ähnliches, das ist ein wichtiges Thema. Und deswegen, das ist übrigens in dem Zusammenhang auch ein ganz interessanter Punkt. Wir sprechen ja als Manager ganz häufig von dem Verbraucher. Und gerade ich finde diese Vokabel unpassender denn je, weil Konsumenten in der Zukunft, die verbrauchen nicht mehr, sondern am Ende sie konsumieren und sie konsumieren immer bewusster. Und das ist genau ein Punkt. Also unter der Frage, Achtung, es wird ganz viel gefordert, es wird an der Kasse nicht unbedingt honoriert. Das Managen in der heutigen Welt, das wird anstrengender und das wird auch in Zukunft immer noch anstrengender. Nur darauf muss ich mich einstellen. Und wenn ich das nicht tue, dann quasi aufgrund des großen Wettbewerbs, den ich entsprechend dort ausgesetzt bin, weiß ich, dass ich möglicherweise nicht mehr ganz so relevant bin. Also das ist so, das ist diese Diskrepanz mit dabei, die Sie gerade ansprechen. Also es wird ganz viel gefordert, es wird aber nicht in jeder Konsumgeneration, oder in Konsumsituation honoriert und ich muss mich da trotzdem damit beschäftigen.
Und hinzu kommt noch, ist, dass die Forderungen ja ganz unterschiedlich sind. Also es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass das unsere Gesellschaft in viele Singulare, in viele Einzelegos zerfällt. Wir sprachen vorhin von Fast Fashion, das ist so ein Beispiel, nicht? Also manche finden das dann toll vielleicht und stehen auch gar nicht mit schlechtem Gewissen an der Kasse, wie Sie das vorhin gesagt haben, sondern sagen, nee, das ist in Ordnung, mir ist eigentlich Nachhaltigkeit wurscht. Und dann gibt es andere, die das genaue Gegenteil sagen. Was geben Sie eigentlich einem Unternehmen einen Rat, wie man eigentlich tatsächlich mit so einer immer weiter sich auseinanderfransenden Schicht auch umgeht?
Also ich würde es ganz gerne erweitern. Also früher war es ja so eine Art Lifestyle-Thema, ne? Also diese berühmten Fernsehsendungen, Sex in the City beispielsweise, da war es ein Lifestyle-Element, dort mit einem Coffee-to-go-Becher in die Kamera reinzugehen. Insofern da war ich modisch, da war ich drin, da war ich gesellschaftlich akzeptiert und so weiter. Das Thema Fast Fashion ist ja auch so ein Thema. Wenn Sie wissen von meiner Historie, ich durfte vor 20 Jahren mal eine der großen vertikalen Ketten aus Spanien kommend, durfte ich hier nach Deutschland bringen als Gründungsgeschäftsführer. Und am Ende war das eigentlich das Geschäftsmodell schlechthin, was es entsprechend dort gab. Also wirklich bezahlbare Mode in einem luxuriös erscheinenden Ambiente anzubieten, das war schlechthin. Und wenn man jetzt so sieht, also die ganzen spanischen Anbieter im Vergleich zu den Unternehmen, die jetzt aus China kommen, sofern wenn so ein spanisches Unternehmen früher im Laufe der Saison dann 40 Kollektionen veröffentlicht hat, so die ganzen Chinesen, die können das noch schneller, das sind bis zu 220 pro Saison. Also das ist schon richtig, richtig unglaublich, genau, Kopfschütteln kann man da oder nur. Wenn man aber sich die Gesamtentwicklung anschaut, also ob man sich so ein schwedisches Unternehmen anschaut aus dem Bereich Fast Fashion oder so ein spanisches Unternehmen, man sieht schon auch an den Gesamtumsatzzahlen, dass das schwieriger geworden ist. Also dass es sich da doch schon eine Entwicklung in der Gesellschaft entsprechend aufgetan hat. Nicht umsonst hat beispielsweise so dieses schwedische Textilunternehmen vor kurzem dann ja auch so eine Second-Hand-Initiative mit reingebracht oder gleichzeitig auch so eine Initiative im Sinne von, ja, Mode, die wirklich nachhaltig produziert worden ist, mit reinzubringen. Also man spürt das schon. Also deswegen, ja, so dieses Thema Fast Fashion ist lange Zeit ein echtes Lifestyle-Element gewesen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Es ist immer noch spürbar, aber auch spürbar wird dieser Trend kleiner. ist genau der Moment, wo so ein Unternehmen, also auch aus der Fast-Fashion-Industrie, anfangen muss zu reagieren.
Ich habe mir hier so im Laufe unseres Gesprächs zwei Wörter eingekringelt. Das eine war die Aussage von Ihnen, Stichwort Ehrlichkeit und Authentizität. Und das andere war Nachhaltigkeit als Hygienefaktor, den man einführen muss. Das sind ja beides Sachen, wenn ich die jetzt zusammenführe, wo ich mir denke, das bedeutet doch aber eigentlich für Unternehmen, dass sie tatsächlich auch das Storytelling, also die Geschichte hinter dem Produkt, in Zukunft viel stärker erzählen müssen, als es vielleicht bis jetzt auch der Fall war.
Ich bin sehr dankbar für die Frage, weil das ist genau das, was da auch sich hinter verbirgt. Unabhängig davon, da kommt gleich ein zweiter Aspekt noch mit dazu. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist ja auch dieses Thema Glaubwürdigkeit, war ja vor 20 Minuten schon mal eine Frage von Ihnen. Wie kriege ich das denn hin, dass es wirklich auch glaubwürdig ein Unternehmen auch rüberkommt im Wettbewerb? Wenn ein Unternehmen auch wirklich die Geschichte erzählt, und zwar nicht oberflächlich, was passiert dort, sondern wirklich, wenn ich also auch wirklich mit reinschauen kann auf der Website, da ist ein Clip nochmal mit dabei, wo die gesamte Produktionsgeschichte mit dargestellt wird, mit allen positiven Geschichten, aber auch ehrlich mit den Themen, wo man dran arbeitet, ne? Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, der Weg ist das Ziel, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Vokabel auch in dem Bereich, dass man da auch wirklich authentisch, Sie haben es gerade mit der modischen Vokabel Content oder Storytelling, sind ja auch zwei Dimensionen aus dem Marketing heraus, die ganz wichtig sind. Aber diese Stories, die sind wichtig, die sind relevant, die sind interessant. Die werden zwar nicht in jeder Sekunde am Regal beim Einkaufen gelesen, aber möglicherweise, wir sind ja mehr denn je in den sozialen Medien unterwegs in der Gesellschaft und möglicherweise wird das genau auch sich angeschaut, wenn ich dann in den entsprechenden relevanten Kanälen unterwegs bin. Damit komme ich aber zum zweiten Aspekt nochmal mit dazu, wenn wir gerade über Marketing sprechen. Und ich glaube, wir sehen gerade eine gesellschaftspolitische Entwicklung, wo sich die Ausbildung und die Sensibilität eines Marketingmanagers auch verändern muss. Also der kriegt jetzt mehr denn je auch eine Aufgabe, nicht unbedingt nur von innen nach außen zu kommunizieren, sondern gleichzeitig auch von außen nach innen etwas auszunehmen und dann quasi im Sinne von auch wirklich Selektion des Ganzen. Ich habe vorhin schon mal von der Vokabel Responsible Marketing gesprochen, um dann in einem Art internen Marketing, in einem wirklichen Austausch, wenn nicht sogar Diskurs mit den Mitmanagern zu diskutieren, was bieten wir unter welchen Umständen überhaupt noch an? Also ich glaube, dieser interne Diskurs, der wird wichtiger denn je. Und deswegen glaube ich auch, dass die Marketeers von morgen, die müssen sehr viel mehr auch mitbringen an Persönlichkeit, aber auch am Ende Moderationsfähigkeit, um nach innen dann also auch eine profunde Diskussion zu führen im Sinne des Konsumenten. Und das ist auch ein großer Unterschied des Marketing morgen oder heute im Vergleich zu gestern.
Das war Professor Wolfgang Merkle. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr spannende Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, Herr Lenzen.